linke Bewegungen, emanzipatorische Bewegungen sehr, sehr skeptisch reagiert hat, während eben rechte Entwicklungen oder eben auch rechte Strömungen auch zur damaligen Zeit weitgehend jetzt nicht im Fokus polizeilicher Bedrohungsanalysen gestanden haben.
Durch die Protestbewegung und das zunehmende kritische Hinterfragen polizeilichen Handels war die Polizei ab den 1950er Jahren dazu gezwungen, Reformbewegungen anzustoßen. Ob sich die Polizei dabei tatsächlich verändert hat, bleibt angesichts des heutigen Agierens der Polizei jedoch fragwürdig.
Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir uns Polizeigeschichte und den Umgang mit Protest in der Bundesrepublik angucken, dass wir auf die gesamte Länge jetzt nicht von linearen Entwicklungen sprechen können, sondern ich glaube, es sind immer wieder Wellenbewegungen zu beobachten, in denen Reformansätze auch im Hinblick auf eine, ich sage vielleicht jetzt mal, bürgerorientiertere Polizei oder vielleicht auch ein liberaleres Auftreten oder differenzierteres Auftreten bei Protesten immer wieder auch abgelöst wird durch Momente oder durch Entwicklungen, die ich eher als vielleicht als Backlash oder eben als Restauration bezeichnen würde. Man muss auch dazu sagen, die Schwabinger Krawalle waren zwar besonders spektakulär, sie waren aber jetzt ja nicht der erste Protest, von Jugendlichen getragene Protest in der Bundesrepublik. Es hat in den 50er Jahren bereits die sogenannten halbstarken Krawalle gegeben, wo in verschiedenen Städten vor allem ja vorwiegend proletarisch geprägte Jugendliche im Kontext von Rock'n'Roll-Konzerten oder eben auch Filmveranstaltungen aufgetreten sind und eben den öffentlichen Raum für sich reklamiert haben und da in Konfrontation mit der Polizei geraten sind und auch damals die Polizei im Grunde in den 50er Jahren schon feststellen musste, dass ihre Feindbildanalysen und ihre Gesellschaftsanalyse und ihre entworfenen Bedrohungsszenarien, die eben immer von einem bewaffneten kommunistischen Umsturzversuch sehr stark geprägt waren und dass das überhaupt nicht den gesellschaftlichen Realitäten der Bundesrepublik entsprochen hat, also auch in den 50er Jahren nicht. Wenn man sich die polizeilichen Fachzeitschriften und die Diskussionen anguckt, seit den 50er Jahren und dann verstärkt seit Mitte der 60er Jahre dann eben Diskussionen auch innerhalb der Polizei, dass sich irgendwie was ändern muss. Das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass es generationelle Umbrüche innerhalb der Polizei gibt, dass im Grunde ab Mitte, Ende der 60er Jahre Polizistinnen in Führungspositionen kommen, die nicht durch die Weimarer Republik oder eben auch durch den Nationalsozialismus beruflich geprägt waren, sondern eben ihre Karriere eigentlich in der Polizei der Bundesrepublik begonnen haben und da sehr stark reformorientierte Elemente in die Diskussion reinbringen, die also tatsächlich auf gesellschaftliche Entwicklungen auch reagieren und sagen, ja, Polizeiarbeit muss sich auf alle Fälle professionalisieren. Wir kommen nicht drum rum, jetzt auch bestimmte überkommene Vorstellungen von Ruhe und Ordnung, von Gesellschaft, die in erster Linie zu gehorchen hat, das weiterzutragen, sondern wir müssen sehen, es gibt auf ganz unterschiedlichen Ebenen Handlungsbedarf und eben Reformbedarf in der Bundesrepublik. Dem muss die Polizei eben auch Rechnung tragen. Und das hat eben dazu geführt, dass, wie gesagt, die Schwabinger Krawalle waren da ein bisschen vor ihrer Zeit, aber dann spätestens ab Ende der 60er Jahre eigentlich in ganz vielen Polizeibehörden und auf ganz unterschiedlichen Ebenen Diskussionen geführt werden, Polizeiarbeit tatsächlich zu verwissenschaftlichen. Das heißt, ja, sich stärker zu orientieren an kommunikativen Modellen, tatsächlich auch zur Kenntnis zu nehmen, dass die Bundesrepublik eben auch eine Bürgergesellschaft ist und dass eben der Begriff der Demokratie nicht nur ein abstrakter ist, der darauf abzielt, dass der Staat und seine Institutionen funktionieren müssen oder sollen, sondern eben, dass es eben auch eine Gesellschaft gibt, die eben auch bestimmte Ansprüche, Partizipation und Teilhabe für sich reklamiert und dass hier die Polizei nicht ständig als verhindernde Instanz sozusagen auftreten kann. Beispielsweise auch Polizeiausbildung dann gerade ab den 70er Jahren auch verwissenschaftlicht wird. Es gibt also dann die Polizeifachhochschulen, die entstehen, dass der gehobene Dienst dann eben gerade auch wissenschaftlicher ausgebildet wird, dass eben die Erkenntnisse von Soziologie, von Psychologie, auch von Politikwissenschaft Einfluss oder eben auch an Bedeutung gewinnen. Das ist meiner Ansicht nach ganz klar vor dem Hintergrund eben allgemein gesellschaftlicher Veränderungen und natürlich auch der Protestereignisse zu sehen. So. Das auch in den 80er Jahren immer wieder auch fortgesetzt hat, dass wir das in Teilen eben natürlich auch heute erleben in der Diskussion um Rassismus in der Polizei und Umgang mit marginalisierten Gruppen, marginalisierten Bevölkerungsgruppen durch die Polizei. Also dass das tatsächlich auch heute natürlich jetzt in Fragen von polizeilichen Strategien und Ausbildung eine größere Rolle zu spielen beginnt. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich auch, dass es dagegen Widerstände gibt und dass das kein Prozess ist. Da passiert jetzt gesellschaftlich was und sofort reagiert die Polizei und passt sich an. So ist es historisch nicht gewesen und ich glaube, so ist es aktuell auch nicht. Aber es ist ganz klar, ohne Druck aus der Gesellschaft verändert sich Polizei aus meiner Ansicht nach auch nicht.
Polizei in den 80ern und 90ern. In den 1980er Jahren kam es zu einem fundamentalen Bruch in der traditionellen Polizeikultur. Nach und nach wurden Frauen für den uniformierten Polizeivollzugsdienst in allen Ländern der Bundesrepublik zugelassen. Allzu tief ging dieser Bruch allerdings nicht, was die Polizei der 80er und 90er Jahre in ihrem Handeln bewies. Massive Polizeigewalt kennzeichnete ihr Auftreten bei Großdemonstrationen und Protestereignissen, was gerade in Selbstschutzbroschüren von Sanitätsgruppen deutlich wird. Der folgende Ausschnitt ist von einer solchen Broschüre der Sanitätergruppen Hamburg vom August 1988. An der Beschreibung zeigt sich deutlich, wie hart die Polizei immer noch gegen Demonstrierende vorging.
Wir haben nicht mitgezählt, aber die Zahl der Menschen, die in der Bundesrepublik in den zurückliegenden 10 Jahren bei Demonstrationen verletzt wurden, muss in die Zehntausende gehen. Menschen, die unter die Knüppel gerieten, die mit Tränengas eingenebelt wurden, im Wasserwerferstrahl zusammenbrachen oder einfach zusammengebissen und getreten wurden. An einer Hand lässt sich abzählen, wie viele Bullen dafür gerichtlich zur Verantwortung gezogen wurden. Gesessen hat niemand. Eingestellte Verfahren und Freisprüche sind die Regel. Für die Bundesgrenzschutztruppen an den Bauzäunen der Republik, ebenso wie für die vermummten Schläger von Kreuzberg und St. Pauli, und die Knüppelkommandos vor Atomwaffenlagern, bei antifaschistischen Kundgebungen und bei der Räumung besetzter Häuser. Und das Gewaltmonopol dreht sich weiter an der inneren Aufrüstungsspirale. Die Innenministerkonferenz hat im Frühjahr 1988 beschlossen, die Mehrzweckpistole MZP-1 bundeseinheitlich einzuführen. Damit lassen sich nicht nur Kampfstoffgranaten und Nebeltöpfe verschießen, sondern auch Gummigeschosse und barrikadenbrechende Geschosse. Zusammen mit Hochdruckwasserwerfern und chemischen Keulen verfügen die Truppen der inneren Sicherheit damit über ein Arsenal, das Menschenansammlungen im Radius von 120 Metern wegfegen kann. Innere Abschreckungsdoktrin.
Spätestens mit dem Fall der Mauer 1989 bestimmte in Deutschland das Thema Migration den Diskurs. Doch eine Öffnung für Menschen mit Migrationshintergrund bezüglich des Polizeidienstes, davor scheute sich die Polizei noch. Bestimmend war ihr Blick auf MigrantInnen und ihre Nachkommen als problematische Andere. Sie wurden von der Polizei oft als Störung für Recht und Ordnung in einer Gesellschaft, die sich bis Ende der 90er Jahre nicht als Einwanderungsland verstand, wahrgenommen. Andererseits als Störfaktor einer auf einen ähnlichen Habitus ihrer Mitglieder ausgerichteten Organisation. Auch hier zeigt sich eine gesellschaftliche Veränderung, welche von der Polizei mit großer Skepsis betrachtet wurde. Statt sie zu unterstützen, stellte sich die Polizei ihr entgegen. Wir haben uns nun die Wurzeln der deutschen Polizei in der Weimarer Republik angeschaut, über koloniale Hintergründe gesprochen und vieles zu Veränderungen und Reformen bis in die 90er gehört. Doch wo stehen wir nun? Phase 3. Aktuelle Entwicklungen und ein Blick in die Zukunft. Im folgenden Interview werfen wir einen Blick auf die Gegenwart und Zukunft der Polizei. Dabei zeigen sich historische Kontinuitäten, aber auch gänzlich neue Ausmaße polizeilichen Handelns und eine erneute verstärkte Annäherung bis hin zu Verschmelzung mit Security-Diensten und Konzernen.
Kannst du dich, Alex, zu Beginn einmal kurz vorstellen und etwas zum IMI sagen?
Ja, hallo, ich bin Alex. Ich arbeite ehrenamtlich bei der Informationsstelle Militarisierung, kurz IMI, in Tübingen. Wir beschäftigen uns in erster Linie mit Militarisierung und damit mit Militär. Was aber die letzten Jahre auch verstärkt in unseren Fokus rückt, ist die Polizei, die eben auch krasse Militarisierungstendenzen aufweist, die sich in letzter Zeit auch massiv verstärken.
Wir beschäftigen uns in dieser Sendung vor allem mit der Geschichte der Polizei. Doch wie sieht es heute aus? Was sind die aktuellen großen Entwicklungen bei der deutschen Polizei?
Ganz grob kann man das unter Militarisierung einordnen. Das ist eine große Tendenz. Eine andere große Tendenz, die damit auch zusammenhängt, ist die Tendenz, dass Arbeit immer weiter ins Präventive vorverlagert wird. Also präventiv ist da eigentlich auch schon ein Euphemismus. Ein anderes Wort dafür wäre Willkür. Letztendlich beschreibt das eine Entwicklung, dass polizeiliche Maßnahmen immer öfter auch schon durchgeführt werden, bevor eigentlich tatsächlich eine Straftat passiert ist. Also das heißt, dass polizeiliche Maßnahmen dann passieren, wenn die Polizei vermutet, dass in der Zukunft eine Straftat begangen werden könnte von einer Person oder einer Personengruppe oder einem Milieu an einem bestimmten Ort. Das wurde auch schon größer öffentlich diskutiert bei der Verabschiedung vom Polizeiaufgabengesetz in Bayern unter dem Stichwort drohende Gefahr. Mittlerweile findet sich das aber unter zum Teil auch anderen Stichworten in immer mehr Polizeigesetzen bundesweit.
Verstärkte Militarisierung und die Erweiterung der Befugnisse seien prägend in der heutigen Polizeientwicklung. Alex sieht hinter der Aufrüstung der Polizei mehrere Faktoren. Unter anderem handelt es sich um eine Vorbereitung des Staates auf möglich kommende Unruhen wegen sozialer Ungerechtigkeit.
Man sieht es ja auch die letzten Jahre massiv, wie die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. All das verschärft sich jetzt während der Corona-Pandemie auch nochmal. Ich glaube, darauf bereitet sich die Polizei die ganzen letzten Jahre vor. Zum anderen ist es so, dass ein genereller Diskurs stattfindet, der auch politischen Aktivismus immer näher in Richtung Terrorismus rückt und dass man da eben verstärkt nicht mit politischen Antworten oder mit dem Versuch, einen Konsens gesellschaftlich zu bestimmten Themen wie Klimawandel, Corona etc. zu finden, sondern dass man eben diese Probleme polizeilich versucht zu lösen. Aber naja, man kann schon mal vorweg sagen, die Probleme werden ja dadurch auch nicht gelöst.
Während die staatlichen Sicherheitsorgane, insbesondere die Polizei, wie du gerade beschrieben hast, weiter in die Konfrontation übergehen, gibt es auch immer sichtbareren Protest gegen die Polizei in ihrer Arbeit, aber auch insgesamt als Institution. Besonders deutlich geworden bei den starken Black Lives Matter Protesten der letzten Jahre, aber auch den Protesten nach dem NSU 2.0, Hanau-Hannibal-Komplex, also dem Bekanntwerden rechter Netzwerke und dem Umgang der Polizei mit rechten Anschlägen. Trotz all diesem sichtbaren Protest und der Verschärfung der Konfrontation durch die Polizei wenden sich immer noch viele Menschen an die Polizei, um dort das Sicherheitsversprechen dieser einzulösen als Freund und Helfer. Woran liegt das, denkst du?
Puh, das ist eine gute Frage, weil ich das selber natürlich auch, wenn es irgendwie geht, vermeide ganz persönlich. Ich glaube, dass es Personengruppen gibt, die eine andere Wahrnehmung von Polizei haben und dass es da massive Unterschiede in der Bevölkerung gibt. Also ich glaube, dass Menschen, die zum einen bei Protesten immer wieder mit Polizei konfrontiert sind, dass die ein anderes Bild von Polizei haben, als es irgendwelche Menschen haben, die letztendlich im Alltag gar nicht mit der Polizei in Kontakt kommen. Und wieder anders ist es dann bei People of Color, die regelmäßig von Racial Profiling betroffen sind, die da immer wieder auch erniedrigende Maßnahmen über sich ergehen lassen müssen. Es ist auch ganz klar so, dass die Polizei natürlich auch aus ihrer Geschichte heraus ein kolonialistisches Instrument ist und damit auch in der heutigen Polizeipraxis ein rassistisches Instrument ist des Staates. Und es ist natürlich so, dass es für Weiße zum Beispiel unproblematischer ist, mit der Polizei in Kontakt zu kommen, als für People of Color.
Bestimmte privilegierte Personengruppen wenden sich daher eher an die Polizei als andere. Außerdem, so Alex, sind Alternativen zur Polizei in der breiten gesellschaftlichen Debatte noch nicht angekommen. Anfänge gäbe es mit Ansätzen aus den USA, aus der Black Lives Matter-Bewegung und Defund the Police, deren Ziel auch eine letztendliche Abschaffung der Polizei ist.
Aber in Deutschland wird das ja leider auch noch gar nicht diskutiert, sowas. Das heißt, es wird auch als alternativlos angesehen.
Neben den Protesten gegen Polizeigewalt, wie bei Black Lives Matter, haben auch konfrontative Auseinandersetzungen mit der Polizei in den letzten Jahren zugenommen, insbesondere zugespitzt durch die Corona-Pandemie und die staatlichen Maßnahmen zu Corona. Eines der dabei herausstehenden Beispiele ist die Randale oder der Aufstand in der Königsstraße im letzten Jahr, und die staatliche Antwort darauf. Wo siehst du Ursachen für diese Zuspitzung der Konflikte?
Ja, also gerade in Stuttgart in der Königsstraße haben wir ja auch gesehen, das waren zu einem großen Teil ja auch nicht als biodeutsch gelesene Personen. Und dieser ganze Diskurs nach diesen Krawallen, der war ja auch sehr stark geprägt von einer rassistischen Komponente. Also es gab ja eine sehr lange Diskussion vor einem Jahr, ja letztendlich über diese Stammbaumforschung, die der Polizeipräsident angestrebt hat und auch durchgeführt hat. Ich glaube, das zeigt ja schon sehr viel, also wie die Polizei dann auch damit umgegangen ist. Das zeigt auch sehr viel darüber, wie sie im Vorhinein mit diesen Menschen umgegangen ist, die da dann letztendlich sich gegen die Polizei gewendet haben, nämlich rassistisch letztendlich. Ich glaube, genau diese Wut hat sich da entladen und ich glaube, verschärft hat sich das die letzten 1,5 Jahre eben auch noch durch die Corona-Pandemie. Gerade POCs das sehr stark auch zu spüren bekommen, dass die Polizei da sehr genau hinschaut, während eben zu Tausenden Querdenken dann ohne Masken und ohne Abstand durch die Stadt laufen darf. Und das stößt natürlich auch auf Unverständnis bei den Leuten.
Die von dir genannten Entwicklungen in der Polizei wie Militarisierung, Ausweitung der Befugnisse, aber auch die grundsätzlich rassistisch angelegte Struktur der Polizeiarbeit sind in besonders drastischer Weise bei Frontex, der Europäischen Grenzschutzagentur, zu erkennen. Welche Rolle spielt Frontex auch in Bezug auf die Entwicklung der deutschen Polizei?
Ja, für Frontex sind ja immer wieder auch deutsche PolizistInnen unterwegs, an den europäischen Außengrenzen vor allem. Da ist die Polizei ja arbeitet mit anderen Mitteln, als sie das hier in Deutschland tut. Also wir sprechen da zum Beispiel von Drohnen, aber auch Helikoptern, Wärmebildkameras etc. All das kommt in Deutschland im Polizeialltag auch zunehmend an, aber da haben wir eben eine Perversion davon.
Wer der Polizei an den europäischen Außengrenzen bei einem Frontex-Einsatz gegenübersteht, wird von dieser als abzuwehrende Bedrohung von außen wahrgenommen. Im Inland wird die Person, die der Polizei gegenübersteht, theoretisch als BürgerIn wahrgenommen.
Im Optimalfall ist natürlich in der Praxis auch meistens nicht so. Aber da findet nochmal so eine zusätzliche Entmenschlichung auch statt des polizeilichen Gegenübers, das eigentlich nur noch als abzuwehrende Bedrohung von außen wahrgenommen wird. Und dementsprechend sind da auch alle Mittel dann erlaubt. Und das drückt sich eben in dieser krassen Militarisierung auch aus.
Eine weitere Entwicklung in der Polizeiarbeit, die zunehmend zum Thema wird, ist die Privatisierung, sodass beispielsweise Corona-Maßnahmen von Sicherheitsdiensten in deutschen Innenstädten durchgesetzt wurden und in immer mehr geflüchteten Unterkünften Securities die Sicherheitsaufgaben übernehmen. Beobachtest du eine generelle Entwicklung zur Privatisierung im Sicherheitsbereich und wo denkst du, wird das hinführen?
Das sind Entwicklungen, die schon seit Jahren stattfinden. Also gerade in Fußballstadien ist es ja schon seit sehr vielen Jahren vollkommen normal, dass es private Sicherheitsdienste gibt. Die Polizei ist eher außerhalb der Stadien tätig. In den letzten Jahren verschärft sich das, dadurch, dass zum Beispiel eben gerade auch in Unterkünften für Geflüchtete private Sicherheitsdienste eingesetzt werden. Und ich denke, dass sich das weiter auch verschärfen wird. Also, dass man auch bestimmte Dienstleistungen an private Sicherheitsunternehmen immer mehr auslagern wird. Das betrifft zum einen dann wahrscheinlich technische Dinge. Also, was heute auch schon gemacht wird, ist, dass es Unternehmen gibt, die zum Beispiel Hacker-Software für Staaten herstellen und auch die deutsche Polizei kauft bei denen ein. Auch der deutsche Staat forscht mit denen gemeinsam an bestimmten polizeilichen Maßnahmen, die man neu einführen könnte. Gesichtserkennung oder allgemein biometrische Erkennung, KI. Da läuft gerade sehr viel eben auch mit privaten Unternehmen zusammen. Und das Problem ist, dass der deutsche Staat dieses Know-how dann selbst zum Teil vielleicht auch gar nicht wirklich hat, sondern dann eben auch auf diese Firmen angewiesen ist, mit denen man das zusammen entwickelt hat.
Was denkst du, werden die Themen sein in Bezug auf die Entwicklung der Polizei, wenn wir dieses Interview in 20 Jahren wieder führen würden?
Naja, hoffentlich haben wir dann gar keine Polizei mehr und haben die gedefundet und probieren gerade gesellschaftliche Alternativen aus. Aber ich befürchte leider, dass es nicht so sein wird. Ich denke, dass wir eine deutlich privatisiertere Polizei haben, die technologisch massiv hochgerüstet ist in einer Form, die wir uns heute gar nicht vorstellen können, dass Polizeiarbeit so weit ins Präventive verlagert ist, dass wir massive Probleme auch im Bereich der Meinungsäußerung haben könnten, weil man sich eben nicht im Vorhinein schon verdächtig machen möchte durch bestimmte Handlungen oder Aussagen, die überhaupt nicht strafrechtlich relevant sind. Ich glaube, dass wir letztendlich ein noch stärkeres Verschwimmen haben werden von Polizei und Militär. Ich glaube, dass man auch bei der Polizei ein noch stärkeres Selbstbild als Krieger haben wird und dass die Polizei dann dementsprechend auch kriegerischer agiert und militarisierter agiert. So sehe ich das leider am realistischsten.
Eine düstere Prognose. Wir wollen in dieser Reihe nichtsdestotrotz über Alternativen zu dieser Zukunftsvision sprechen. Die nächste Episode trägt den Titel Psychologie der Polizei. Ihr hört dort kritische Stimmen von ehemaligen Beamten und wir fragen uns, wie funktioniert eigentlich die Polizei? Gibt es so etwas wie eine Polizeikultur? Und wie sieht diese aus? Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen. In dieser Episode sprachen wir mit dem Ignite-Kollektiv. Michael Sturm ist Historiker und arbeitet bei der Villa ten Hompel in Münster, einer Gedenkstätte für Verbrechen von Polizei und Verwaltung in der NS-Zeit. Zuletzt sprachen wir mit Alex vom IMI in Tübingen. Die Interviews in ihrer gesamten Länge, Quellenangaben und Bonusmaterial findet ihr auf rdl.de/polizeigewalt. Verantwortlich für die Reihe ist die Sicherheit für Wen-Redaktion bei Radio Dreieckland. Das war
Sicherheit,
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 Sicherheit, Sicherheit für Wen? Eine Podcast-Reihe zu institutionalisierter Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternativen Ansätzen. Ihr hörtet Episode 1, Historie der Polizei. Jederzeit nachhörbar auf rdl.de/polizeigewalt. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie Leben.
Lora, das politische, feministische, kulturelle und experimentelle Radioprogramm für Zürich, ist auf ständige Unterstützung angewiesen.
Radio Lora, Programm für Alternative Politik, Feministik, Kulturell, Experimental, per Zürichun. Ich bin Favorin Tuai, der Favorin Tonst, Naperkrani.
Deshalb werde Mitglied und unterstütze die Programmalternative mit deinem Beitrag auf das Konto 80-144-03-9.
Contributi juaj për ne do të ishte mirë se ardhur për këtë radio alternative në këtë konto numër 80-144-03-9.
Strich
144-03-9.
How they grow, how they know. Look at yourself.